SRF 2 Kultur.
Die Sendung Kontext. Ums Weltklima geht es uns heute und wie dieses gerettet werden kann. Denn diese und die nächste Woche verhandelt die Weltgemeinschaft in Lima in Peru über einen neuen Klimavertrag. Der Vertrag soll nächstes Jahr unterzeichnet werden und er soll den stetig steigenden Treibhausgasausstoß abbremsen. Am Mikrofon ist Christoph Keller und ich bin jetzt mit unserem Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler verbunden. Er ist vor Ort in Peru. Guten Tag, Thomas Häusler.
Guten Tag.
Thomas Häusler, Sie waren in den letzten Wochen unterwegs in Peru, um sich im Land umzusehen, in dem Land, in dem die Verhandlungen jetzt dann auch stattfinden. Es ist aber auch ein Land, das schon vom Klimawandel betroffen ist. Was das genau heißt, darüber hören wir dann in Ihren Reportagen im Verlauf dieser Sendung. Zuerst aber jetzt mal zu den Verhandlungen, die Verhandlungen zu einem neuen Klimavertrag, die am Montag in Lima begonnen haben. Um was genau geht es da?
Bis Ende 2015 wollen alle Staaten diesen neuen Klimavertrag aushandeln. Der soll erstmals alle Länder zum Klimaschutz verpflichten. Also nicht mehr nur die Industrieländer, die sich zu Treibhausgasreduktionen ja bereits im laufenden Kyoto-Protokoll verpflichtet hatten. Neu sollen vor allem eben auch die Schwellenländer Ziele für ihren CO2-Ausstoß annehmen. Und das betrifft hauptsächlich große und schnell wachsende Länder, wie zum Beispiel eben China. Die armen Staaten Afrikas oder zum Teil auch Asiens, die werden ihren Ausstoß sicher nicht reduzieren müssen. Er ist in diesen Ländern ja immer noch sehr tief und sie müssen sich auch noch entwickeln können.
Eine solche Konferenz, die wird ja von langer Hand vorbereitet. Es wird taktiert, es wird lobbyiert, es wird, gibt Vorabsprachen. Wo steht man denn jetzt eigentlich zu Beginn dieser Verhandlungen?
Ja, vielleicht zuerst ein Blick auf die Fakten, also den weltweiten Ausstoß an CO2. Und da muss man sagen, es steht gar nicht gut. Also weltweit steigt dieser CO2-Ausstoß nämlich ungemindert an. Politisch gesehen hat es in den letzten Monaten einige hoffnungsvolle Zeichen gegeben. Das war in erster Linie eine gemeinsame Ankündigung von China und den USA, dass beide in diesem neuen Klimavertrag nun Reduktionsverpflichtungen übernehmen wollen. Und diese beiden Länder verschmutzen die Atmosphäre mit Abstand am stärksten mit CO2. Und dass sie nun nach langer Ungewissheit bestätigt haben, dass sie dabei sein werden, das ist sicher ein gutes Zeichen. Aber Fakt ist sicher, dass all die Reduktionsangebote, die bereits auf dem Tisch liegen, neben China und USA ist es zum Beispiel auch von der EU, dass diese Angebote nicht genügen, um die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Und das ist ja das eigentliche Ziel der Staatengemeinschaft. Und um vorwärts zu machen zu diesem wirksamen Klimavertrag, ist dieses Treffen jetzt hier der Staaten in Peru sehr, sehr wichtig. Gelingt hier kein deutlicher Fortschritt, dann wird es sehr, sehr schwierig werden, den endgültigen Vertrag dann in einem Jahr in Paris unter Dach und Fach zu bringen.
Es geht ja ums Klima zum einen, es geht aber auch um die Bereitschaft, Klimaschutz einzuführen. Es geht aber auch um Technologien dazu. Und da gibt es ja, Thomas Häusler, so etwas wie eine gute Nachricht, nämlich dass die Technologien, um den Klimaschutz voranzutreiben, um den CO2-Ausstoß einzudämmen, die sind ja eigentlich da. Wie könnte denn ein wirksamer Klimaschutz aus Ihrer Sicht aussehen?
Ja, das stimmt. Diese Technologien sind sicher zu einem großen Teil da. Die Preise für Solar- und Windenergie sind in den letzten Jahren ja rasant gefallen. In Deutschland mit seiner Energiewende sind die Stromgroßmarktpreise so unter Druck geraten, dass der Energiekonzern E.ON gerade eben bekannt gegeben hat, dass er sein fossiles Geschäft abstoßen will und sich künftig eben voll auf diese erneuerbaren Energien setzen will. Aber es braucht eben dennoch halt noch einen drastischen Umbau der Weltwirtschaft, kann man sagen. Und da gibt es natürlich große Hürden. Die Kosten für neue Anlagen und die bereits bestehende milliardenteure Infrastruktur, wie eben alte Kohlekraftwerke, die sollen immer noch amortisiert werden von Firmen aus. Gleichzeitig sind die Subventionen für fossile Energien noch immer deutlich höher als für erneuerbare Energien. Und damit es eben mit dem Klimaschutz vorwärts gehen kann, müsste man sicher zuerst einmal diese Subventionen, diese Milliardensubventionen abbauen, und dafür braucht es eben vor allem politischen Willen. Und angesichts dieser Lage kann eben die Weltgemeinschaft alles brauchen, was hilft. Auch noch weitere technische Lösungen werden sicher nötig sein, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Aber trotz all dem, was Sie jetzt ein bisschen kritisch darstellen, Thomas Häusler, politischer Wille, der fehlt. Es gibt einiges, das Hoffnung macht. Zum Beispiel ein klimafreundlicher Zement, der ausgerechnet in Kuba mit Schweizer Hilfe marktreif gemacht werden soll. Sie waren da, Thomas Häusler, auf dem Weg nach Peru und haben diesen Umweg über Kuba gemacht, um sich dieses Zementwerk anzusehen. Und jetzt hören wir Ihre Reportage.
Das Zementwerk von Siguanei, einer seiner vier Brennöfen, wird gerade gewartet. Eine kolossale Röhre, über 100 Meter lang und so dick, dass ein Mensch leicht darin stehen könnte. Darin wird Kalk gebrannt, der wichtigste Bestandteil von Zement. Am einen Ende ist das Ungetüm geöffnet, eine riesige Düse ist zu sehen, durch die im Betrieb Erdöl schießt. Seine Flamme erhitzt den Ofen auf 1500 Grad, erklärt der Zementspezialist Fernando Martirena.
Hier kommt die Flamme aus. Die Flamme wird den Ofen anheizen und für jede Tonne von Zement werden 800 Kilogramm CO2 emittiert. Das ist ein ganz brutaler Prozess.
Die Herstellung von Zement und Beton tragen ganze 8% zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Das Kohlendioxid entsteht, weil viel Erdöl verbrannt werden muss und auch weil der erhitzte Kalk direkt CO2 abgibt. Die globalen Zementkonzerne haben zwar in den letzten Jahrzehnten mit verschiedenen Maßnahmen ihren CO2-Ausstoß gesenkt. Doch mehr schien nicht mehr möglich zu sein, bis Zementspezialist Fernando Martirena ein neues Rezept für den Baustoff entwickelte. Eine Hauptrolle bei dieser ungewöhnlichen Geschichte spielt neben dem kubanischen Professor von der Universität Marta Abreu in Santa Clara auch das uralte Zementwerk Siguanei. Es hat unlängst seinen 50. Geburtstag gefeiert. Den Bauentscheid unterzeichnete damals kurz nach der Revolution 1959 ein gewisser Ernesto Che Guevara, damals Industrieminister Kubas. Die Geschichte vom Ökozement aus Kuba nahm 1991 ihren Anfang, als die Sowjetunion zusammenbrach und Kuba deswegen plötzlich 75% weniger exportieren konnte, erzählt Fernando Martirena.
Wir haben damals eine ganz tiefe Krise erfahren. Das hat eine besondere Wirkung in dem Bereich Energie gehabt. Wir haben innerhalb 6 Monate fast 2/3 von der Energie verloren.
Diese Not machte den Zementspezialisten erfinderisch. Er begab sich auf die Suche nach Materialien, die den gebrannten Kalk im Zement ersetzen könnten, und er wurde fündig. In seinem Zementrezept kommen gebrannte Tonerde und gemahlener Kalk dazu. Der Ton muss nur bei halber Hitze gebrannt werden und der gemahlene Kalk gar nicht. Das spart Unmengen an Heizöl und der Ton gibt beim Brennen, anders als Kalk, kein CO2 ab. Das erstaunliche Resultat:
Wir können die CO2-Emissionen bis zum 30% reduzieren. Das ist ein Riesenbeitrag zur Umwelt.
Mit diesem Ergebnis aus dem Labor kontaktierte Martirena Zementforscher von der ETH Lausanne. Es begann eine höchst erfolgreiche Zusammenarbeit. Che Guevaras uraltes Werk Siguanei erklärte sich bereit, in seinen Öfen eine erste Ladung des Ökozements für Praxistests herzustellen. Aus Schweizer Sicht eine Herausforderung, erinnert sich Jérôme Laffli von der ETH Lausanne.
Man muss sich das vorstellen, die haben da wirklich selber quasi Mann für Mann sackweise das Material da durch ein Loch da in den Ofen getragen, haben dann den Ofen angezündet und haben ungefähr nach einem Tag ist der Ofen, sind dann halt die Isolationsschichten von dem Ofen in die runtergefallen. Das war ein absolutes Drama. Und als Fernando uns das alles erzählt hat, sind wir da ziemlich alle an der Decke geklebt und gedacht, nein, das kann doch nicht sein, mein Gott, mein Gott, mein Gott, das gibt's ja gar nicht.
Aber das kubanische Team hat es doch noch geschafft, im Werk Siguanei 200 Tonnen LC3-Zement zu produzieren. Mit einem Teil dieses Materials stellte eine Fabrik Betonfertigteile her. Fertigteile für Brücken, Häuser und Abwasseranlagen seien das gewesen, berichtet der technische Leiter der Fabrik, Luis Daniel Rodriguez. Mit dem Resultat sei er sehr zufrieden.
Bueno, ya le digo, más bien el laboratorista no se encuentra aquí, pero bueno, es que mejor podría explicarlo. Que la muestra, la resistencia, la alcanza con mayor superioridad a mayor cantidad de tiempo.
Die Druckfestigkeit des Betons aus LC3-Zement sei sogar besser als jene von herkömmlichem Beton, sagt Rodriguez. Und er sei auch etwa 6-mal weniger porös. Eine sehr positive Eigenschaft, erklärt Zementspezialist Martirena.
Das ist ein guter Beitrag zur Dauerhaftigkeit von Zement. Sie sind eher wasserdicht als normale Beton.
Das heißt, es dringt weniger Wasser ein, was dann dazu führt, dass es weniger Schäden im Beton gibt?
Genau, genau. Durch das Wasser kommen auch die Ionen. Die Ionen den Beton sehr schlecht beeinflussen können. Und so, wenn es weniger Wasser da reinfließt, dann kommen weniger Substanzen, die den Beton beschädigen können.
Weitere Tests führt das Team an der Nordküste Kubas durch. Auf einer Plattform im Meer liegen große Betonwürfel, hergestellt aus LC3-Zement.
Die Bedingungen hier sind sehr aggressiv. Also das Chlorid und das Wasser und Feuchtigkeit, alles ist wirklich super. Betonfolterkammer.
Noch laufen die Tests in der karibischen Folterkammer, aber Labortests zeigen jetzt schon, Beton aus LC3-Zement könnte auch unter diesen harschen Bedingungen dauerhafter sein als herkömmlicher. Und nachträglich entpuppt sich gar der etwas unkonventionelle Herstellungsprozess des allerersten LC3-Zements im alten Werk Siguenay als Vorteil, sagt Jérôme Lafly von der ETH Lausanne.
Am Anfang war das wirklich so die Horrorstory, das können wir ja niemandem sagen, dass wir hier irgendwas selber in Kuba gebastelt haben. Und heute wird es so ein bisschen zu unserer Story, dass halt der Prozess extrem stabil ist. Es gibt extrem viele andere Technologien im Zement-Business. Und was einfach oft das Problem ist, dass viele Technologien sind nicht stabil und sie können nicht einfach einen Sack Zement durch einen neuen anderen ersetzen, weil sie dann mehr Wasser brauchen oder mehr von dem. Und hier konnten wir wirklich mit diesem Horrormaterial, wenn ich jetzt mal sagen darf, haben wir das in Säcke abgefüllt und eins zu eins einfach ersetzt. Das ist sehr beeindruckend. Sie können einen Sack von dem neuen Material nehmen, einem völlig ungeschulten Arbeiter in die Hand drücken und sagen, okay, jetzt mach mal mit dem. Und das führt zur genau gleichen Qualität von Konstruktion.
Der neue Ökozement kann also auch unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel in Schwellenländern, hergestellt werden. Und das ist genau der Markt, den das Team anpeilt. Denn dort ist der Bedarf enorm.
Indien, China und Brasilien nehmen 84% von der Weltzementproduktion.
Wenn diese drei Länder nur zu einem Drittel auf den Ökozement umstellen würden, ließe sich Jahr für Jahr so viel CO2 einsparen, wie es ganz Großbritannien ausstößt. Mit Indien arbeitet das kubanisch-schweizerische Team bereits zusammen. Geld für diese Kooperation steuert die Schweizerische Entwicklungshilfeagentur DEZA bei.
In Indien haben wir auch eine industrielle Probe gemacht, 40 Tonnen. Die mechanischen Eigenschaften sind noch besser als das Zement, die wir hier in Kuba hergestellt haben. Und sie haben auch ein ganzes Haus, wo alle die Teile mit dem neuen Zement LC3 hergestellt worden sind. Und das ist ein Riesenerfolg.
Auch aus China kommt Interesse, aus Thailand und Brasilien. Es sieht so aus, als könnte das alte Zementwerk Che Guevaras am Anfang von etwas ganz Großem stehen. Und auch im Kleinen, nämlich für sich selbst und ihr Werk, haben die risikofreudigen Mitarbeiter von Siguenay etwas erreicht. Eigentlich hätte ihre Fabrik geschlossen werden sollen, weil sie nicht mehr rentabel ist. Aber dank dem LC3-Zement ändert sich dies und Siguenay wird noch einige Jahre weiter produzieren.
Wir haben es gehört, dieser LC3-Zement der schweizerisch-kubanischen Kooperation hat also ein riesiges Potenzial. Und Sie haben in Ihrem Beitrag gesagt, Thomas Häusler, das Interesse daran sei groß, vor allem in China und in Indien. Wie sieht es aber mit dem Interesse der Industrie ganz allgemein aus? Die müsste ja zum Beispiel beim Zement den Zement ja auch herstellen und auf den Markt bringen. Wie stark engagiert man sich da?
Nun, Fernando Martirena, den wir im Beitrag ja öfter gehört haben, er hat mir gesagt, das Interesse der Industrie sei groß. Die Forscher sind auch in Kontakt mit den globalen Zementherstellern. Und wie wir im Beitrag gehört haben, in Indien und Kuba haben die Zementfirmen ja ihre Öfen zur Verfügung gestellt. Aber die Konzerne scheinen nicht bereit, ein großes Risiko einzugehen. Jeder neue Zement muss genau in ihre Produktionsprozesse hineinpassen und ein Wechsel zu einem solchen neuen Zement darf auch nicht zu hohe Investitionen erfordern. Der nächste Schritt zur Marktreife ist, dass irgendjemand nun zeigen muss, dass dieser Ökozement die Standards der Industrie und der Behörden erfüllt. Und das macht nun eben die Industrie nicht selbst, sondern sie überlässt es diesem schweizerisch-kubanisch-indischen Forscherteam. Immerhin unterstützt sie dessen Arbeit etwas finanziell und ideell.
Also man sieht da, wie groß die Hürden sind, damit eben eine neue Technologie tatsächlich an den Markt kommt. Aber die Zementindustrie hat in den letzten Jahren bereits selbst etliches unternommen, um ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Zum Beispiel haben Fabriken ihre Kalkbrennöfen so angepasst, dass sie mit Abfällen wie alten Autoreifen beheizt werden können. Den nächsten Schritt zu diesem Ökozement betrachten sie nun wohlwollend abwartend. Ist denn dieses Verhalten typisch für die Industrie, Thomas Häusler?
Ja, für einen Teil der Firmen sicher. Viele handeln eben, wenn es nicht zu viel kostet, wenn es dem Image dient oder auch wenn absehbar ist, dass sie eben bald zum Handeln gezwungen werden könnten. Das hat bei den Verbesserungen der Zementindustrie sicher eine Rolle gespielt. Ihr CO2-Ausstoß ist ja sehr, sehr hoch und es zeichnete sich ab, dass sie etwas tun muss. Zum Beispiel in der EU, die sich im Kyoto-Protokoll ja zu CO2-Reduktionen verpflichtet hatten. Ein Teil eben sollen die Firmen übernehmen. Das war absehbar und deswegen haben sie sicher auch gehandelt. Dazu kommt, dass im Fall der Zementindustrie der Ersatz von fossilen Brennstoffen durch Abfallstoffe sich auch finanziell rechnet. Das lohnt sich, es ist also ein doppelter Anreiz.
Das heißt also, letztlich braucht es zwei Anreize für die Industrie. Einerseits die Preise und andererseits die Politik.
Ich denke ja, ich denke, das muss oft zusammenkommen, dass es dann wirklich auch zum durchgreifenden Handeln kommt.
Und damit sind wir auch bei der Politik. Im September nämlich hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zu einem Vorbereitungs- G20-Gipfel zu den offiziellen UNO-Klimaverhandlungen in Lima eingeladen. Dieser Vorbereitungsgipfel sollte ein bisschen auch für positive Stimmung sorgen. Und da haben den dann eben auch Unternehmen das aufgenommen und haben an diesem Gipfel konkrete Schritte für das Klima aufgezeigt. Zum Beispiel haben sich 24 Konzerne verpflichtet, kein Palmöl von Plantagen mehr zu verarbeiten, für die Wälder abgeholzt worden sind. Und eine Gruppe von Finanzunternehmen will bis Ende nächstes Jahr 200 Milliarden Dollar in saubere Energien investieren. Da tut sich also einiges Hand in Hand mit der Politik. Wie stark und wie nachhaltig ist denn diese saubere Strömung in der Industrie?
Ja, sie scheint schon zuzunehmen. Also ein kürzlich erschienener Bericht hat bekannt gemacht, dass 150 globale Konzerne intern schon eine zukünftige CO2-Steuer in ihre Berechnungen einbeziehen. Einige Unternehmen rufen auch die Politik zu einer solchen Steuer auf, weil dies gebe ihnen Planungssicherheit, damit sie dann eben in Zukunft klimafreundlich investieren können. Aber es gibt natürlich schon auch noch weit verbreitet das Gegenteil. Also Australien hat ja kürzlich seine CO2-Steuer wieder abgeschafft, die erst kurz zuvor überhaupt eingeführt worden ist. Und da zeigten sich dann viele Firmen erfreut. Und nach wie vor investieren auch viele Ölkonzerne Milliarden in die Suche nach neuen Vorkommen. Und dies, obwohl die Wissenschaft schon lange gesagt hat, dass wir nicht einmal alles Öl verbrennen dürfen, das bereits bekannt ist, wenn sich die Erde nicht um mehr als diese 2 Grad erwärmen soll. Also es gibt da noch einfach große Widersprüche. Und es gibt da eben auch diese beiden Strömungen. Und damit es einen Durchbruch geben kann, denke ich, müssen eben die Staaten jetzt in den Klimaverhandlungen nachdoppeln und sich auf eine gemeinsame Lösung einigen, damit eben Politik und Wirtschaft zusammen weitergehen können, so wie Sie das schon angedeutet haben.
Es braucht also den Druck der Politik und das dürfte trotz aller positiven politischen Vorzeichen der letzten Wochen schwierig werden an dieser Konferenz. Wir haben jetzt immer über die Reduktion von Treibhausgasen gesprochen, aber bei der UNO-Klimakonferenz geht es ja auch darum, dass man den Klimawandel sich mal anschaut, denn das Klima hat sich bereits verändert. Es würde sich selbst dann weiter verändern, wenn heute alle CO2-Emissionen gestoppt würden. Deshalb eben Thema Anpassung an den Klimawandel. Was tut sich da?
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das bisher oft eigentlich vergessen gegangen ist. Es ist jetzt gerade beim Auftakt der Klimakonferenz hat man gesehen, dass von den ärmeren Ländern, aber auch von vielen Nichtregierungsorganisationen ganz stark jetzt auf dieses Thema wieder hingewiesen worden ist. Man müsse das stärker in den Fokus nehmen. Das ist eben ein Thema, was gerade für Entwicklungs- und Schwellenländer wichtig ist, wie es ja auch der Gastgeber Peru eines ist. Viele dieser Staaten leiden bereits an den Auswirkungen der Erwärmung und oftmals ist eben gerade die ärmere Bevölkerung in diesen Staaten betroffen, obwohl sie selbst kaum zum Klimawandel beiträgt.
Das ist ja besonders in Peru ein wichtiges Thema. Die Anden sind betroffen und sie sind diesem Thema in der Region Ancash nachgegangen. Das ist im Zentrum von Peru, mitten in den Anden. Und jetzt hören wir uns Ihre Reportage an, Thomas Häusler.
Eine Primarschule im Andenstädtchen Cahuas. Es ist 11:30 morgens. Die 6- bis 12-jährigen Schüler eilen aus den Klassenzimmern und sammeln sich in Gruppen. Der Countdown beginnt. Ein Probealarm, erklärt die Schuldirektorin. Sie ordnet die Kinder in einer Zweierreihe und alle machen sich auf zum sicheren Sammelplatz oberhalb des Städtchens. 18 Minuten Zeit für einen weiten Weg. Rund 2000 Meter weiter oben eine Hochgebirgsszenerie. Der weiße Gipfel des Hualcan ragt in den Himmel. An seiner steilen Flanke klebt ein zerklüfterter Gletscher. Wo er endet, liegt ein türkisfarbener See, das Wasser vom Wind leicht gekräuselt. Alles wirkt friedlich, doch vom Gletscher 513 und seinem See geht die Gefahr aus, die den Ort Cahuas bedroht, erklärt Christian Huckel. Er ist Glaziologe an der Universität Zürich.
Im 2010 ist eine recht große Eislawine abgebrochen, auf etwa 5.500 Meter, ist ziemlich direkt in den See gefahren, hat eine große Welle ausgelöst.
Diese 25 Meter Welle schwappte über den natürlichen Damm am Ende des Sees und raste ins Tal. Sie riss Geröll mit und wälzte sich schließlich durch Cahuas. Noch 15 Minuten bis zum sicheren Sammelplatz.
Afectó mucho a nuestra institución educativa que el año 2010 porque generó pues el pánico, la desesperación en los chicos.
Die Flutwelle habe damals ihre Schüler in Panik versetzt, erzählt Schuldirektorin Ima Gacke Jiménez. Glücklicherweise gab es nur Sachschaden, aber die meisten Schüler leben nahe am Flussbett, durch das die Flutwelle herunterstürzte. Danach waren Wege und Äcker von Geröll übersät. Es dauerte Tage, bis die Kinder das Trauma etwas überwunden hatten. Noch 12 Minuten. Der Evakuationsweg führt die Kinder entlang einer stark befahrenen Straße. Die Warnung vom 11. April 2010 war deutlich. Stürzt eine noch größere Eislawine in den See, könnten in Kahuas Tausende sterben. Darum wird er seit kurzem überwacht, sagt Christian Huckel. Er war beim Design und Bau des Frühwarnsystems maßgeblich beteiligt, das nun jede Regung der Laguna 513 registriert.
Mit Geophonen die Erschütterungen messen, dann auch weiter unten den Flussstand. Also gerade eine Serie von verschiedenen Sensoren, die in Realtime zu einem Informationszentrum nach Caruas gesendet werden, wo die Daten analysiert werden.
Esta es la estación central. Esto se recepciona. Lo que yo les indicaba, esta es la Laguna 513.
In der Alarmzentrale im Gemeindeamt von Cahuas. Hier treffen die Daten von der Laguna 513 vorzu per Funk ein, erklärt César González Alfaro. Registrieren die Sensoren Erschütterungen, die auf einen Eissturz hindeuten, melden sie dies sofort. Dann muss der Bürgermeister entscheiden, ob Alarm ausgelöst wird. Die Evakuation beginnt. Bis die tödliche Flutwelle in Cahuas eintrifft, bleiben 35 Minuten.
No avances muy rápido, Sergio. A este ritmo bajamos.
Noch 8 Minuten. César Alfaro ist von der Entwicklungsorganisation CARE. Er arbeitet im peruanisch-schweizerischen Team mit, das das Frühwarnsystem aufgebaut hat. Die Universität Zürich liefert die wissenschaftlichen Grundlagen und CARE arbeitet mit den lokalen Behörden und den Bewohnern zusammen, damit im Ernstfall alle richtig reagieren. Zu diesen Vorbereitungen gehören auch regelmäßige Evakuationsübungen an den Schulen. Oben an der Laguna 513 wird deutlich, dass all dies nötig ist. Die Wärme der Sonne löst mehrmals Eis vom Gletscher, das in den See stürzt. Das mit Schweizer Hilfe realisierte Frühwarnsystem ist das erste in Peru. Doch es bräuchte viel mehr solche Anlagen. Peru hat in den letzten 30 Jahren 40% der Gletscherfläche verloren. Vielerorts haben sich Gletscherseen wie die Laguna 513 gebildet, sagt Alejo Cochachin vom peruanischen Gletscherinstitut.
Que hemos identificado son los glaciares que básicamente están al pie de los nevados, ¿no? Y que estos pueden ser un riesgo, ¿no? Lo que necesitamos es.
Auf Satellitenbildern haben die Glaziologen hunderte Gletscherseen identifiziert. Einige davon machen ihnen so große Sorgen, dass sie sie vor Ort untersuchen wollen. Ein See im Fokus der Glaziologen, Palcacocha, liegt oberhalb der Nachbarstadt von Caruas, Huaraz, sagt der Zürcher Glaziologe Christian Huckel.
Unter den Experten ist so ein Konsensus, dass es wirklich eine gefährliche Situation ist, vor allem weil der See direkt in die Stadt Huaraz entwässert. Also eine größere Flutwelle wird Huaraz treffen. Und Huaraz ist eine Stadt von 100.000 Einwohnern, das ist nicht einfach nur ein kleines Dorf. Und da müsste jetzt natürlich die Regionalregierung dringend aktiv werden.
Die Gefahr, die von Palcacocha ausgeht, ist schon länger bekannt. Trotzdem zögern die Behörden, Maßnahmen zu ergreifen. Den Grund dafür sehen Kritiker darin, dass die Behörden die Touristen nicht auf die drohende Gefahr aufmerksam machen wollen.
Estando acá, estamos. ¿Cómo estamos? Salvados, ¿no?
Nach etwa 19 Minuten Laufen und Rennen haben Schuldirektorin Ima Jiménez und ihre Kinder das sichere Gebiet erreicht. Im Ernstfall hätte es ihnen also gereicht, dank des Frühwarnsystems in Caruas. Doch viele Menschen anderswo in Peru wissen noch gar nicht von der Gefahr, die ihnen drohen könnte. Zuerst müssen die Glaziologen weitere Gletscherseen untersuchen und die betroffenen Behörden dann auch für die Sicherheit ihrer Bürger sorgen. Wie das Beispiel Huaraz zeigt, kein einfacher Prozess.
In Peru, wir haben es gehört, ist die Anpassung an den Klimawandel also ein sehr wichtiges Thema, so wie in anderen Schwellen- und Entwicklungsländern auch. Ein neuer Bericht der Weltbank etwa warnt, dass schon bei einer Erwärmung der Erde um 1,5 Grad Millionen Leute sich an den steigenden Meeresspiegel und an vermehrte Dürren anpassen müssen. Anpassung an den Klimawandel heißt also ganz konkret, Dämme, die gebaut werden müssen, dürreresistente Sorten, die entwickelt werden müssen. Es geht um Schädlingsbekämpfung in ganz neuen Dimensionen. Wie fließt denn all das jetzt in die Verhandlungen in der Klimakonferenz ein?
Ja, Sie haben jetzt gerade erwähnt, das sind alles sehr teure Maßnahmen und deswegen geht es in den Klimaverhandlungen in diesem Bereich vor allem um Geld. Also Geld nämlich, dass die reicheren Staaten den ärmeren zahlen sollen, damit diese sich eben anpassen können. Weil die ärmeren Länder natürlich diese Kosten allein kaum tragen können und weil sie eben bisher nur wenig zum Problem beigetragen haben. Das ist an sich unbestritten. An früheren Klimakonferenzen wurden dafür auch schon gleich zwei Geldtöpfe geschaffen, der sogenannte Adaptation Fund und neuerdings auch der Green Climate Fund, der nun langsam sein Geschäft aufnimmt.
Seine Geschäfte aufnimmt, was heißt das, Thomas Häusler?
Ja, das heißt, dass es ein sehr langwieriger Prozess war, bis sich dieses Gremium mal richtig konstituiert hat, bis es die Regeln ausdiskutiert hat, nach welchen dann das Geld auch verteilt werden soll. Das ist noch immer eine Diskussion und vor allem war bis vor kurzem der Fonds auch noch ziemlich leer.
Um wie viel Geld geht es denn, Thomas Häusler? Sprechen wir hier von Millionen, sprechen wir von Milliarden?
Ja, wir sprechen von Milliardensummen. Also an sich gibt es schon ein älteres Versprechen der Industrieländer, dass ab 2020 pro Jahr 100 Milliarden Dollar eben in diesen Green Climate Fund unter anderem eingespiesen werden sollen. Diese Summe soll nicht nur für Anpassung sein in den armen Ländern, sondern eben auch dafür, dass diese Länder sich ihren eigenen CO2-Stoß auch senken können. Aber ob und wie diese 100 Milliarden pro Jahr zusammenkommen werden, das ist sehr offen. Die Industrieländer sagen auch, sie können das nicht alles übernehmen. Es müsste auch privates Geld sein. Nur woher dieses private Geld kommen soll, das ist weiterhin unklar. Es gibt jetzt einen Zwischenschritt. Man hat gesagt, die Industriestaaten sollen jetzt als erstes mal 10 Milliarden Dollar in diesen Green Climate Fund einzahlen. Und das hat nun vor Aufnahme der Verhandlungen fast geklappt. Jetzt sind 9,7 Milliarden zugesagt. Das ist an sich ein positives Zeichen. Allerdings hat es hinter den Kulissen offenbar auch Streit gegeben um die Macht zwischen den Geber- und den Empfängerländern, wer dann eben entscheiden kann, wie dieses Geld eingesetzt werden soll.
Das hatten wir schon an anderen Klimakonferenzen. Ich denke an die gescheiterte Klimakonferenz von Kopenhagen, Thomas Häusler, dass man eben statt über das Klima, über das Geld diskutiert hat. Was verheißt das nun alles für die Verhandlungen in Lima?
Ja, das Geld ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Man redet auch davon, dass es wie ein Schmiermittel sei, dass die Verhandlungen am Schluss dann irgendwie noch zum Abschluss bringen kann. Allgemein kann man sagen, die Stimmung ist verhalten positiv. Es wird eben immer wieder betont von eigentlich allen Seiten, dass der Klimawandel dieses Jahr wirklich auf die politische Bühne zurückgekehrt sei. Sehr positiv wird auch eben diese Ankündigung der Schwergewichte China und USA gesehen, dass die beim Klimaschutz jetzt mitmachen wollen. Das Ganze ist alles positiv, weil es eben jetzt ein Jahr an sich ist, bevor der neue Vertrag überhaupt stehen soll. Und das sollte den Staaten genügend Zeit geben, um all diese offenen Fragen noch klären zu können. Und das ist eben anders als beim Fiasko von 2009 in Kopenhagen, als alle damals auf Zeit gespielt hatten und alles im letzten Moment dann eben nicht mehr geklappt hat. Klar ist aber auch, dass diese CO2-Reduktionsziele, die bis jetzt bekannt sind, die genügen nicht, um die Klimaerwärmung genügend zu bremsen. Weder das Angebot der USA noch jenes von China oder auch der EU oder der Schweiz, die ihres auch schon bekannt gegeben hat. Es könnte darauf hinauslaufen, dass sich die Staaten auf einen Grundvertrag mit Mindestreduktionen einigen bis in einem Jahr. Und der würde dann, wenn es gut geht, nach und nach verbessert werden. Das wäre nicht eine ideale Lösung, aber es wäre sicher besser, als was damals in Kopenhagen vor 5 Jahren passiert ist.
Danke nach Peru, nach Puerto Maldonado. Danke, Thomas Häusler. Das war die Sendung Kontext zu den Klimaverhandlungen an der Klimakonferenz in Lima in Peru. Die Fragen stellte Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.